ARD. Tee mit Warum? Der Philosophie-Podcast von NDR Kultur.
Ich hätte mir jetzt gerne als kleine Denise gesagt, du darfst Angst haben, du darfst dich vor dem Tod fürchten, du darfst darüber sprechen, weil ich jetzt gemerkt habe, wirklich, dass mir das total hilft, darüber nachzudenken und darüber zu sprechen, dass es mir eher den Schrecken nimmt.
Ich würde aber immer appellieren, nicht nur bei sich selbst hängen zu bleiben. Die Endlichkeit ist nicht nur eine Chance, um das Leben besser zu füllen, sondern es ist auch eine Chance, um die Rahmenbedingungen zu verbessern, dass wir alle ein besseres Leben haben.
Mit Denise Mbay und Sebastian Friedrich. Die Frage heute: Warum fürchten wir den Tod?
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tee mit Warum.
Wie schön, dass ihr da seid und zuhören könnt. Wir freuen uns auch. Ich freue mich, dass du lebendig vor mir sitzt,
Sebastian. Ich lebe noch. Das ist doch schon mal ein Grund zur Freude. Du lebst auch noch. Wunderbar.
Ja, hurra.
Die Voraussetzungen für den Podcast sind schon mal erfüllt.
Genau. Wir werden ihn auf jeden Fall aufnehmen. Und wir haben auch heute wieder einen Experten dabei, unser Philosophon. Und ich habe vorab mit Giovanni Mario sprechen dürfen.
Und wir schauen in die Philosophiegeschichte. Da geht es heute um ein Zitat von Montaigne.
Genau, wir reden über den Tod und haben auch dazu eine andere Seite. Uns wird ein Bestatter erzählen, wie er seinen Alltag erlebt.
Jetzt ist das Thema Tod ja jetzt nicht das allerschönste Thema, aber du hast trotzdem recht gute Laune, kann das sein?
Ich habe richtig gute Laune. Eigentlich wollte ich dich das fragen. Hat sich der Umgang, die Auseinandersetzung mit dem Tod, hat sich das auf dich ausgewirkt?
Du meinst die letzten Tage in Vorbereitung?
Ja.
Nein.
Gar nicht?
Nein, aber es liegt daran, dass ich weiß nicht so richtig warum, aber mich doch sehr oft und dauernd mit dem Thema Tod und Ende der Existenz und so auseinandersetze, sodass es eher den umgekehrten Effekt hatte. Dadurch, dass ich jetzt ein bisschen in die Philosophiegeschichte eingetaucht bin, mir ein bisschen reingezogen habe, was die Leute die letzten 2.000, 3.000 Jahre schon darüber gedacht haben und die eigentlich relativ ähnliche Gedanken hatten, wie ich sie auch dazu hatte, hat mich das eher so entspannt, ja.
Das ist interessant, bei mich nämlich auch. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich am Anfang, als ich so angefangen habe, ich denke dann halt darauf rum und angefangen habe auch zu lesen und zu denken, habe ich irgendwie einen Moment gehabt, wo ich so eine kleine Panikgeschichte, wo die aufkam. Und das kenne ich aus meiner Kindheit. Ich hatte als Kind so eine Riesenangst vor dem Sterben und vor dem Tod. Und ich glaube, die ist auch nicht ganz weg, die ist immer noch da. Und ich habe die als Kind, also ich habe mich so dafür geschämt, dass ich mich vor dem Tod fürchte, weil mir ja bewusst war, dass alle sterben müssen. Und ich hatte das Gefühl, alle anderen gehen so selbstverständlich damit um, weil es eben nicht so richtig Thema ist.
Das ist ganz interessant. Also genau das hatte ich auch als Kind. Und das fällt mir jetzt erst ein, als du es gerade erzählst. Also ich habe die letzten 20 Jahre nicht mehr darüber nachgedacht, dass ich das als Kind hatte. Aber genau dieses Gefühl hatte ich auch. Ich weiß noch, wie ich da auf einer Bank oder irgendwas saß oder irgendwo. Und dann dachte so, ja, okay, ich muss damit irgendwie fertig werden mit diesem Thema. Die anderen haben das ja auch alle gemacht, sonst würden die ja alle ständig darüber sprechen.
Genau.
Das tun sie ja nicht.
Das ist wirklich interessant, dass dir das jetzt einfällt, weil wir müssen darüber sprechen, weil es Teil von uns allen ist. Und für mich ist es beruhigend, auch zu hören, dass du das auch hattest. Das verbindet uns also als Menschen. Und wir haben natürlich auch wieder unsere ZuhörerInnen gefragt auf Instagram, was sie über den Tod denken. Und auch da kamen Nachrichten, die Ähnliches berichten. Hier schreibt nämlich jemand: Der frühe Tod meines Vaters hat mir sehr viel Angst im Leben gebracht. Der Weg in den Tod, in Klammern wie, also wie man stirbt, macht mir Angst. Die Angst davor, die ist auch etwas, oder die Furcht ist auch etwas, die wir alle gemeinsam haben. Das ist eigentlich was sehr Verbindendes, der Tod.
Ja, vermutlich haben es doch die meisten diese Furcht. Also es gibt bestimmt auch welche, die sehen das anders. Aber mir hat das in der Tat sehr geholfen. Also diese Auseinandersetzung damit, was in der Antike schon über den Tod und so gesagt und gedacht wurde. Und da habe ich festgestellt, dass diese beiden Pole im Grunde in dieser Diskussion, also auch in der Antike, dass das im Grunde Pole sind, die es auch heute noch gibt. Also der eine Pol ist Platon. Platon sagt im Grunde, dass wir müssen uns während unseres Lebens damit auseinandersetzen, dass wir sterben werden, aber nur, dass unser Leib sterben wird. Ne? Da gibt es diese Vorstellung davon, dass es eine Seele gibt, also Körper und Seele getrennt sind. Das ist eine dualistische Vorstellung und dass nach dem Tod wird es eigentlich, also nach dem Tod des Leibs, des Körpers, geht dann die Seele woanders hin. Wo genau, das ist dann, da gibt es nochmal unterschiedliche Auffassungen, aber das ist so diese dualistische Auffassung. Also es gibt etwas danach für einen Teil von uns. Und dem entgegengesetzt ist Epikur, der sagt, also der Tod hat für uns eigentlich keine Bedeutung. Also er ist Materialist, also antiker Materialist und Vertreter des Monismus. Also er sagt nicht, es gibt Körper und Seele, sondern er sagt, Körper und Seele sind eins. Und wenn der Körper weg ist, ist dann auch das Bewusstsein weg oder die Seele weg. Und er sagt, wenn das Bewusstsein weg ist, dann ist es uns ja auch egal. Also dann brauchen wir auch nicht mehr darüber nachzudenken, wie es ist, wenn wir tot sind. Also das Zitat da ist bei ihm, der Tod ist nichts, was uns betrifft, denn das Aufgelöste ist empfindungslos. Das Empfindungslose aber ist nichts, was uns betrifft.
Oder einfach da, wo ich bin, so wird er auch manchmal zitiert, da ist der Tod nicht und da, wo der Tod ist, da bin ich nicht. Also können wir, I don't care, ich habe eigentlich nichts mit dem Tod zu tun. Aber nicht mehr sein zu sein, das verletzt ja unser Ego immens.
Absolut. Ne?
Wir wollen ja sein.
Wir wollen sein, aber wenn wir es nicht mehr sind, stört uns auch nicht mehr, dass wir es nicht mehr sind. Und das ist ja interessant. Also das ist ja, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich freue mich, dass andere Leute sich auch schon damit auseinandergesetzt haben, das hilft mir. Du sagst auch, man sollte sich damit auseinandersetzen, man sollte den Tod nicht verdrängen. Dann würde jetzt Epikur, wenn er hier sitzen würde, würde sagen, seid ihr bescheuert?
Würde
das,
er das
Gegenteil
so sagen?
Ist richtig. Vielleicht würde er es besser ausdrücken.
Ja, vermutlich.
Antiker ausdrücken vermutlich. Aber es ist doch das, und ich treffe auch Leute, mit denen ich auch darüber spreche, die im Grunde wie Epikur argumentieren, sagen, ja, das klar, vom Sterben habe ich Angst, das war ja auch in dem einen Kommentar, dass es unangenehm wird und dass es schmerzhaft wird und so weiter. Aber vor dem Tod selbst habe ich keine Angst.
Vor dem eigenen Tod. Das klammert ja dann schon aus, wenn ich noch bin und den Verlust habe, aber darüber sprechen wir später nochmal. Es ist was anderes, wenn man Menschen gehen sieht und bleibt, dann hat der Tod ja schon einen Einfluss auf das Sein. Also alle auch, wahrscheinlich würde das Epikur auch sagen.
Also das scheinen mir doch die Leitplanken zu sein. Also Platon auf der einen Seite, der sagt, wir müssen uns auch während wir leben, während unser Körper noch lebt, auch damit auseinandersetzen, dass wir sterben werden, dass wir tot sein werden und da wird etwas anderes dann kommen. Versus Epikur, der sagt, der Tod hat uns nicht zu interessieren, weil wir sind dann nicht mehr, das Bewusstsein ist dann nicht mehr, wir müssen uns damit eigentlich gar nicht auseinandersetzen. Er argumentiert im Grunde für eine wohldurchdachte Verdrängung. Und ich bin gespannt, inwieweit diese beiden Positionen immer mal wieder auftauchen werden jetzt im Laufe der Folge. Und ich bin auch gespannt, ob das vielleicht auch in dem Gespräch schon eine Rolle gespielt hat oder zumindest implizit eine Rolle gespielt hat, dass du im Vorhinein mit Giovanni Maio geführt hast.
Was sagt die Philosophie?
Ich spreche heute leider allein mit unserem Experten. Sebastian kann ausnahmsweise nicht dabei sein. Und zu Gast ist heute der Philosoph, Arzt und Professor für Medizinethik an der Universität Freiburg, Giovanni Maio. Giovanni Maio lehrt die Ethik, die Werte für die Medizin, schreibt natürlich auch darüber. Sein Buch Mittelpunkt Mensch ist eines der Standardwerke im Medizinstudium. Er schaut auch kritisch auf die Entwicklung im Gesundheitswesen mit Büchern wie Geschäftsmodell Gesundheit oder im Hinblick auf den Einsatz von künstlicher Intelligenz. Und ganz aktuell im Herder Verlag erschienen ist Giovanni Maios Buch Ethik der Verletzlichkeit. Heute ist er uns aus Freiburg zugeschaltet, ganz im Süden. Philosophie studierte er in Lübeck, also ganz im Norden des Landes. Vielen Dank, Professor Giovanni Maio, dass Sie sich die Zeit nehmen, mit mir über den Tod zu sprechen.
Ja, guten Morgen, Frau Mbay.
Mir wird gerade übrigens bewusst, dass es wertvolle Lebenszeit ist, die Sie mir und den ZuhörerInnen schenken. Aus philosophischer Sicht halten Sie dieses Bewusstsein darüber, dass unser Leben endlich ist, eher für sinnstiftend oder wäre es besser, diese Gewissheit zu verdrängen?
Das Bewusstsein der Begrenztheit der Zeit, die wir zur Verfügung haben, ist auf jeden Fall bewusstseinsschärfend, auf jeden Fall etwas Positives. Gleichzeitig ist damit natürlich auch ein Stück weit, sagen wir mal, eine Traurigkeit verbunden. Das Bewusstsein, dass alle Dinge zu Ende gehen, hat natürlich etwas Melancholisches an sich. Aber es kommt darauf an, aus diesem Bewusstsein heraus eher die Chance zu sehen, umso bewusster und fokussierter die Dinge zu tun, die wichtig sind.
Also sich dieser Melancholie zu stellen, die Begrenzung wahrzunehmen, über den Tod zu sprechen, ist also was Wichtiges. Ich persönlich empfinde das als etwas sehr Intimes, weil es ja auch die größte Verletzlichkeit ist, die wir Menschen, also alle Menschen zwar teilen, die aber in unserer Gesellschaft ein großes Tabu ist, oder?
Ja, in jedem Fall ist das Bewusstsein der Endlichkeit unseres Seins geradezu das Symbol für unsere Verletzlichkeit, weil wären wir eben nicht endlich, könnten wir alles ein anderes Mal tun und wieder tun. Und diese Endlichkeit verweist auf die Fragilität all dessen, was wir erleben, weil es eben etwas mit der Unwiederbringlichkeit zu tun hat. Die Endlichkeit führt uns vor Augen, dass wir irgendwann vor der Situation stehen, dass es unwiederbringlich zu Ende geht.
Ist es also auch eine Chance, sich dieser Endlichkeit bewusst zu sein?
Ja, die Chance besteht darin, dass wir allein aus dem Bewusstsein der Begrenztheit wir angehalten werden, das Gefäß zu füllen. Wäre es ein endloses Gefäß im Sinne einer fehlenden Begrenzung, hätten wir gar nicht den Impetus zu füllen, sondern wir würden dahin plätschern. Das heißt also, die Begrenztheit der Zeit ist eine Chance insofern, als das Bewusstsein darüber etwas Sinnstiftendes haben kann. Die Dinge halten Sinn dadurch, dass wir sie nur jetzt tun können und eben nicht in 100 Jahren.
Das ist ein sehr schönes Bild, das Gefäß zu füllen, also ein erfülltes Leben zu führen. Das ist ja das, was wir uns alle wünschen, dass wir auf dem Sterbebett dann sagen können, auf das, was ich zurückblicke, da blicke ich gern drauf zurück. Ich hatte ein erfülltes Leben und es ist nicht nur so vor sich hingeplätschert. Sie selbst waren ja auch als Internist tätig, haben also während ihrer Arbeit im Krankenhaus und natürlich auch in der Ausbildung mit Patientinnen zu tun gehabt, also auch mit Patientinnen, die sterben. Was haben Sie, bevor Sie sich der Medizinethik zugewandt haben, während Ihrer Arbeit als Arzt über den Tod lernen dürfen?
Ja, für mich waren die Erfahrungen, die ich im Umgang mit Patienten gemacht habe, sehr prägend gewesen. Im Grunde bin ich Arzt geworden, weil ich das Verlangen hatte, mich für andere Menschen einzusetzen. Und je mehr ich mich mit der Medizin befasste, desto klarer wurde mir, dass diese Grundfragen, die mich interessiert haben, innerhalb der Medizin selbst, im Studium, kaum gestreift worden sind. Und das hat mich zur Philosophie getrieben. Aber im Umgang mit den Patienten, da wurden diese Fragen virulent. Denn wenn man Patienten aufklärt und ihnen sagen muss, dass sie eine ernste Diagnose haben, mit einer ernsten Prognose, dann realisiert man, wie man durch dieses Gespräch den anderen Menschen eine Krise stürzt, in der man diesen Menschen auffangen muss, begleiten muss, damit aus diesem Bewusstsein keine Resignation erwächst, sondern eine neue Zuversicht, eben das nunmehr begrenztere Leben umso bewusster anzugehen.
Also die Arbeit mit den Patientinnen und auch das, ja, das Gespräch über das Sterben müssen, die Endlichkeit unseres Lebens, hat Sie zur Philosophie gebracht. Was lehrte Sie denn die Philosophie, wenn Sie jetzt so zurückblicken, ganz speziell den Tod betreffend? Welche Philosophinnen, Philosophen, was hat Sie geprägt?
Zunächst einmal hat mich die Philosophie gelehrt, dass es eben verschiedene Perspektiven auf diesen Tod gibt. Die Medizin vermittelt ja den Tod sehr funktional und biologistisch und das hat mich immer gestört. Für mich war der Tod eben immer mehr. Die Philosophie bietet Deutungsmöglichkeiten und was mich sehr geprägt hat, ist sicher die Phänomenologie, sicherlich auch Heidegger, der im Grunde darauf verwiesen hat, wie man im Vorlaufen auf den Tod sozusagen, der Tod, der immer präsent ist, der nicht nur am Ende des Lebens präsent ist, sondern durch das ganze Leben hindurch, das Bewusstsein des Sterbenmüssens verdichtet das gesamte Leben. So wie Heidegger eben entfaltet hat, dass man über dieses Bewusstsein zum eigentlichen Leben kommt und man eben nicht einfach nur dem uneigentlichen Mann ausgesetzt ist, sondern man versucht, im Bewusstsein der Endlichkeit das Leben eben anzugehen. Er spricht da von der Sorge um das Leben, von der Sorge im Sinne einer bewussten Gestaltung des Lebens. Das hat mich sehr geprägt. Aber natürlich auch, wenn wir Levinas nehmen, das ist ein sehr, sehr schöner Philosoph, mit schönen Gedanken, weil er verdeutlicht hat, dass gerade im Tod, im Sterben können, ja, die Grundverletzlichkeit des Menschen manifest wird. Und so wie Levinas es entfaltet hat, resultiert aus dieser Einsicht in die Grundverletzlichkeit des anderen die Notwendigkeit der Verantwortungsübernahme. Das ist das, was mich sehr begeistert hat an Levinas.
Diese Verletzlichkeit, die wird aber irgendwie so ausgeklammert, oder? Also wir, auch der Tod, der wird ausgelagert. Wir sehen Sterbende nicht mehr. Selbst während der Corona-Pandemie sind ja viele Menschen auf Intensivstationen gestorben. Wir leben hier in Deutschland nicht mehr in Großfamilien. Auch die Alten sterben oft nicht mehr zu Hause. Der Tod ist ja trotzdem allgegenwärtig, aber nicht sichtbar. Und sowohl Heidegger und auch Levinas sagen ja, er muss sichtbar sein, damit wir uns damit auseinandersetzen können. Kranken wir daran quasi, um jetzt mal einen medizinischen Begriff zu benutzen, dass wir den Tod ausklammern?
Wir sprechen zwar über den Tod, aber eigentlich wollen wir ihn nicht wirklich an uns heranlassen. Das ist schon ein Zug unserer Zeit, dass wir eher das Bewusstsein der Endlichkeit verdrängen. Und insofern wir tatsächlich einen Lebensmodus wählen, der ziemlich uneigentlich ist, nach Heidegger. Mhm. Uneigentlich, weil wir eigentlich das tun, was man tut. Und wir diese Einsicht in das ja auch Schmerzhafte, ja, nämlich, dass wir irgendwann uns verabschieden müssen und aussteigen müssen aus dem gemeinsamen Strom. Wir müssen einfach aussteigen. Das Bewusstsein des Aussteigenmüssens, das verdrängen wir eher, weil es schmerzhaft ist. Und das ist sicherlich eine Verdrängung, die nicht zum bewussteren Leben führt, sondern eher dazu führt, dass man versucht, eher eine Maximierung von Vergnügungsmomenten zu erzielen, statt in diese Tiefen einzusteigen und eher nach dem Sinn zu fragen, nicht nach der Maximierung von positiven Gefühlen.
Diese Vergnügungsmaximierung, die auch zum Beispiel Konsum beinhaltet, und es gibt ja so viele Produkte, die das Altern aufhalten sollen, fällt mir gerade ein. Es gibt ja diesen einen Kollegen von Ihnen, ein Popstar, Walter Longo, der das Longevity Institute in Kalifornien leitet, und Anti-Aging, Longevity-Versprechen sind super verlockend für viele Menschen. Die Aussicht, gesund, ganz alt zu werden, die führt auch dazu, dass sich zum Beispiel dieser Tech-Millionär Brian Johnson ein ewiges Leben dank Biohacking erkaufen möchte. Also da sind wir dann auch wieder beim Konsum. Was denken Sie über solche Tendenzen?
Ja, man muss hier differenzieren. Die Tendenz zu sagen, wir möchten so wenig wie möglich am Ende des Lebens krank sein, die finde ich ja richtig. Dass wir sagen, wir möchten so lange wie möglich ein gutes Leben führen und die Krankheit auf einen ganz, ganz kurzen Bereich des Lebens eingrenzen. Das ist sehr vernünftig, das so zu wollen. Damit darf natürlich nicht einhergehen, dass man die Lebensphase des Krankseins als eine sinnlose Phase betrachtet. Aber,
absolut.
Ja, aber dieses Bestreben ist sicherlich nachvollziehbar, vernünftig und insofern auch gut. Nur wenn wir sagen, wir möchten darüber hinaus aber die Lebensspanne quasi unbegrenzt erweitern, sehe ich darin natürlich eine Problematik, weil die Lebensspanne zu erweitern, und da gibt es ja so Ansätze, dass man 200 Jahre alt werden soll und so weiter, das würde ich eher für kritisch halten, weil durch die Verlängerung der Lebensspanne haben wir ja nicht einfach nur eine Addition positiver Gefühle, sondern dadurch verändert sich ja das gesamte Bewusstsein und das Leben wird dadurch flacher, nicht intensiver. Insofern ist der Anspruch der Maximierung bezogen auf Lebenszeit in diesen Dimensionen sicher zu problematisieren.
Wie realistisch ist er denn, dieser Anspruch? Also wie weit ist die Medizin heute? Wie wahrscheinlich ist es, irgendwann den Tod umgehen zu können?
Momentan sind wir noch nicht so weit, aber man arbeitet daran durch entsprechende Manipulationen. Man versucht es eben an tierischen Organismen zu erreichen. Momentan ist das nicht greifbar. Aber Die Ethik sollte ja dort starten, wo schon solche Zielsetzungen formuliert werden und dort schon vorausdenken und nicht erst dann eingreifen, wenn bereits Wirklichkeitsveränderungen eingetreten sind. Eine Ethik muss vorausschauend seismografisch denken und nicht in Reparaturparadigmen denken. Wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, dann zu sagen, ja, aber das ist eine Grenzüberschreitung.
Sie selbst sind ja Mitglied verschiedener Ethikkommissionen und Beiräten. Seit 2002 beispielsweise sind Sie Teil der Zentralen Ethikkommission für Stammzellenforschung. Wenn es die Stammzellenforschung jetzt ermöglichen würde, nehmen wir es mal an, ein ewiges, gesundes Leben zu schenken. Welches wäre dann die wichtigste Frage, die die Ethikkommission zu verhandeln hätte?
Ja, die im Grunde, ich war dort Mitglied, ja, aber diese Kommissionen beschränken sich ja dann auf die Begutachtung einzelner Projekte, die es im Einzelnen dann zu untersuchen gilt. Und das ist quasi Ethik in einer Form, dass sie Transparenz herstellt und dass sie eben auch vorgegebene Kriterien auf deren Einhaltung fokussiert. Aber ich finde, die Ethik muss jenseits dieser konkreten Projekte weitsichtig denken und müsste dann eben bezogen auf so eine Fragestellung eher die Zielsetzung hinterfragen. Ist das ein gutes Ziel? Und nicht im Hinblick auf eine paternalistische Herangehensweise, sondern im Hinblick auf die Frage, die Antike immer gestellt hat. Wenn es um Ethik ging, stellte die Antike die Frage nicht etwa, was sollst du tun, sondern wie kannst du glücklich werden? Das ist die Frage der Tugendethik. Wie kann der Mensch glücklich werden? Und die Antike, und nehmen wir Platon oder Aristoteles, mit ihrer Tugendethik haben verdeutlicht, dass nur wenn wir die Affekte so moderieren können, dass sie uns nicht übermannen, können wir glücklich werden. Sonst werden wir unglücklich, weil indem wir die Affekte so lassen, wie sie sind, trüben sie das Bewusstsein, trüben sie das Urteil und führen zu schlechten Entscheidungen. So wie hier, wenn wir sagen, wir möchten das Leben maximieren unbedingt, muss man fragen, ist das wirklich vernünftig, es so zu tun, es so tun zu wollen? Und ich würde hinter dem Anspruch, das zu maximieren, ein Affekt sehen, nämlich den Affekt der Lustmaximierung und des Irrglaubens daran, dass allein durch Maximierung von Zeit eine Intensivierung von Sinnen zu erreichen ist. Und diese Kausalität ist nicht gegeben.
Nicht jeder Mensch möchte ewig leben. Es ist eine der wichtigsten Fragen der Medizinethik, auch den Wunsch von Patientinnen zu begegnen, die sterben möchten. Was ist so eine Erkenntnis aus der Medizinethik, die Sie Ihren Studierenden mitgeben?
Ja, es ist eben wichtig, die Innenperspektive der kranken Menschen in den Blick zu nehmen. Natürlich stirbt jeder auf seine Weise. Und jeder hat seine eigene Vorstellung vom guten Sterben. Gleichzeitig müssen wir die Grundsituation der Konfrontation mit unheilbarem Leiden in den Blick nehmen. Was bedeutet das für den Menschen? Und wenn man mit unheilbarem Leiden konfrontiert wird, ist das ja nicht nur quasi das Leiden an der verrinnenden Zeit, sondern es ist ja auch das Leiden an einer Veränderung des Selbstbildes. Wer bin ich jetzt, der ich jetzt mit meiner Krankheit in einen Zustand hineingerate, in dem ich all das, was ich vorher konnte, nicht mehr kann. Wir müssen das Krankwerden, das ernsthafte Krankwerden als eine existenzielle Frage begreifen, nämlich die Frage nach dem Selbstbild, die Frage eben, ob ich immer noch ein Jemand sein kann und damit verbunden stets die Angst, zu einem Niemand zu werden. Im Moment eben der ernsten Krankheit, in der ich Fähigkeiten verliere. Und deswegen ist das Krankwerden in diesem ernsten Sinn immer mit der Frage nach dem Selbstwert verbunden. So muss man das Sterben sehen. Es ist das Aufwerfen der Frage, was bin ich noch wert? Und auf diese Frage muss man Antworten geben können, die nicht aus der Schublade kommen können, sondern nur responsiv, indem wir versuchen, die Not des anderen und das Bedrängtsein des anderen und die Angst des anderen vor einer Selbstentwertung ernst zu nehmen und darauf adäquat zu reagieren.
Und es bedeutet nicht, was bin ich noch wert für die Gesellschaft, sondern was empfinde ich als wertvolles Leben für mich? Also
ja, genau. Also das Problem, was Sie mit dem ernsten Kranksein unweigerlich berühren, ist die Frage der Selbstentwertung. Die Tendenz dazu, sich selbst zu stereotypisieren, sich selbst als ein Niemand zu fühlen, weil man bis dahin in aller Regel sich definiert hat über das, was man kann, über die Fähigkeiten. Und im Krankwerden realisieren wir den zunehmenden Verlust von Fähigkeiten und leiten daraus eben den Verlust von Wert ab. Es sind das Krankwerden berührt unweigerlich Selbstwertfragen. Und dort müssen wir eben Antworten finden, um zu verdeutlichen, dass auch im Verlieren von Fähigkeiten wir als Menschen immer noch
wertvoll sind.
Genau, wir immer noch ganze Menschen bleiben. Mhm. Denn das ist genau das, was viele Patienten selbst erleben und sich selbst zuschreiben, dass sie sich nur noch als Schwundstufe des Menschseins begreifen. Und dann stellt sich die Frage, warum begreifen sie sich so? Ist das ihre eigene Perspektive oder ist das nicht eher die Internalisierung von kollektiven Erwartungen, die an den Menschen gestellt werden, in einer Leistungsgesellschaft, in der man etwas darstellen muss, um wertvoll zu sein? Und das sind die Fragen, die aufgeworfen werden.
Ja, wir leben ja in dieser Leistungsgesellschaft. Uns wird aber niemand wird sagen, du musst ewig leben, obwohl da gibt es ja jetzt auch genau die Bestrebungen danach. Aber das haben wir alle gemeinsam. Wir werden vermutlich alle sterben. Da stellt sich doch die Frage, was stirbt dann von uns? Ist es der Körper, der Geist und gibt es diese Seele?
Ja, da sprechen Sie natürlich philosophische Grundfragen an, die lange Zeit vorherrschend waren. Die Frage, ob eben wir nicht doch auch nach dem Sterben des Körpers immer noch ein Überleben an der Seele hätten. Das hat die Debatten über Jahrhunderte geprägt. Und in einer heutigen Zeit haben wir eher eine Tendenz zur Biologisierung des Todes im Sinne eines Bewusstseins einer radikalen Endlichkeit, dass eben mit dem Ende des körperlichen Lebens das gesamte Leben zu Ende geht. Und diese Wahrnehmung des Sterbens führt eben dazu, dass man dann ganz auf das Leben selbst schaut und daher bestrebt ist, innerhalb dieses Lebens zu maximieren, weil man eben nicht davon ausgeht, dass nach dem biologischen Tod etwas weiterlebt. Das hat Auswirkungen auf unseren Blick auf das gesamte Leben, wenn wir nicht mehr davon ausgehen, dass etwas weiterlebt. Diese Tendenz haben wir in unserer Zeit.
Ja, also ist die Säkularisierung auch der Verlust des Glaubens in unserer Gesellschaft problematisch für unseren Blick auf das Leben sowie auf den Tod?
Ja, wir leben in einer Gesellschaft, in der wir im Grunde die Fortexistenz einer Seele tendenziell eher in Frage stellen. Und insofern sehen wir in dem biologischen Tod das Ende von allem. Und das führt eben dazu, dass wir dann umso mehr das gesamte Leben hindurch bestrebt sind, alles in dieses Leben hineinzupacken, so viel wie möglich zu erleben. Daher die Beschleunigungstendenzen unserer Zeit. Nehmen Sie Hartmut Rosa, nicht? Rasender Stillstand. Das ist nur erklärbar durch die Säkularisierung, nur erklärbar aus dem Verbannen eines jenseitigen Denkens. Und die Konzentrierung auf das Diesseits führt zu dieser Tendenz der Beschleunigung. Und dadurch aber nicht etwa zur Maximierung von positiven Gefühlen, sondern eher zur Sinnentleerung. Weil je mehr wir ganz schnell und viel erleben wollen, desto weniger erleben wir wirklich. Das ist das Problem.
Mein Kollege Sebastian Friedrich hat mir eine Frage mitgebracht und er wollte unbedingt wissen, was Sie von der psychoanalytischen These halten, nach der die eigene Endlichkeit mitverantwortlich ist für Größenwahn und Expansionsstreben. Ich glaube, das haben Sie gerade damit auch beantwortet, oder?
Ja, ich sehe da schon einen Zusammenhang. Und die Antwort darauf kann ja nicht sein, Glaube an das Jenseits. Die Antwort muss sein, lass uns nach dem Sinn fragen. Wie können wir etwas Sinnstiftendes tun? Wie können wir das das Sinnstiftende im Leben erreichen, Sinnelemente entwickeln. Und die Annahme, man könnte das über Maximierung erreichen, die ist grundlegend falsch. Es geht um Intensivierung, nicht um Maximierung.
Es ist fast schon ein sehr schönes Schlusswort. Ich würde Sie aber dennoch fragen wollen, wie finden wir nun konkret einen guten Umgang mit unserer eigenen Endlichkeit?
Indem wir das Bewusstsein der Endlichkeit als Riesenchance sehen müssen. Die Chance nämlich, dass wir, je mehr wir uns darüber im Klaren sind, desto früher starten wir damit, nur das Wesentliche in den Blick zu nehmen und tatsächlich uns auf das zu konzentrieren, was Bedeutung hat, auf das zu konzentrieren, was Sinn stiften kann. Und insofern führt die Vergegenwärtigung der Endlichkeit zu einem bewussteren Leben. Das ist das, was ich bei allen Patienten erlebe. Wenn wir mit Patienten sprechen, ihnen verdeutlichen, dass diese Krankheit den Zeithorizont des Lebens eingeengt hat, führt das automatisch geradezu dazu, dass die Zeit, die dann bleibt, umso bewusster gestaltet wird. Und man muss nicht krank werden, um diese Erkenntnis zu generieren.
Vielen Dank für diese Erkenntnis und ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag. Vielen Dank, Professor Giovanni Maio.
Ich habe zu danken.
Danke, Denise, für dieses wirklich wunderbare und wirklich sehr interessante und aufschlussreiche Gespräch. Da war sehr viel drin. Ich habe mir ungefähr 2, 3, 4 Seiten Notizen hier gemacht. Ich kann es gar nicht genau zählen, weil es ist ja digital natürlich. Erstmal hat sich ja gezeigt nochmal, also ihr habt ja auch über den Monismus am Ende gesprochen, dass die Frage nach dem Tod ja eine so grundlegende philosophische Frage ist, nicht nur, weil sie sich mit dem Tod auseinandersetzt, sondern mit der Frage, was der Mensch überhaupt ist. Und genau die Frage nach Seele und Körper und so. Also das ist ja eine Grundvoraussetzung, überhaupt dann weiterdenken zu können. Und auch die Weggabelung im Grunde, bei der dann Platon und Epikur sich befinden.
Dieses Leib-Seele-Problem, da würde ich kurz nochmal drauf eingehen, weil ich habe darüber nochmal nachgedacht. Selbst wenn wir davon ausgehen, dass mit dem biologischen Körper alles stirbt, bleibt doch was von uns. Also weil wir hatten ja Begegnungen mit anderen Menschen und wir prägen natürlich andere Menschen, indem wir mit ihnen in Kontakt sind. Also es muss immer was bleiben und man kann dann sagen, das ist dann irgendwann ganz homöopathisch, aber wir leben ja miteinander und dieses Element bleibt in der Welt. Also sind wir da nicht eh unsterblich?
Ja, das bleibt, das denke ich auch. Also soziale Beziehungen, auch im Guten und im Schlechten. Es ist aber auf so einer abstrakten Ebene. Also das ist ja dann kein Teil von uns, sondern wir hinterlassen etwas in der Welt. Also wenn jetzt jemand ein krasses Haus baut, das bleibt dann vielleicht 200 Jahre stehen, aber es kann ja auch ein mikrosoziale Beziehung sein, die hängen bleibt. Aber trotzdem sind wir ja dann trotzdem weg.
Aber es ist ja ein Teil von uns da. Es bleibt sowas, also ich finde das weniger abstrakt, als über die Seele zu sprechen. Ich finde das sehr viel greifbarer. Und das unterstreicht auch, dass wir das Leben bewusst leben sollten. Und das Bewusstsein für den Tod hilft uns vielleicht auch, das Leben bewusst zu leben. Also das darüber können wir gleich auch nochmal sprechen, ob auf welcher Seite wir stehen, bei Platon oder Epikur. Und ich denke aber, dass wir dadurch, dass wir eben uns bewusst sind, dass wir gehen werden, kann uns auch bewusst sein, was wir da lassen möchten. Und wir lassen was da. Und das kann natürlich in Jahrtausenden, ist es vielleicht nicht mehr sichtbar. Und wenn ich nur ein Kind bin, was geboren wird und dann auch da so gleich wieder stirbt, was ein schweres Thema ist, dann bin ich trotzdem da gewesen und ich habe was hinterlassen. Und das trägt sich fort in denjenigen, denen ich begegnet bin. Und die treffen wieder Menschen. Also sind wir ewig verbunden und bleiben in der Welt. Also, weißt du, ich habe ja auch schon im Gespräch gesagt, dass ich dieses Bild, das Gefäß zu füllen, schön finde. Und dann am besten mit klarem Wasser. Muss gar nicht Champagner sein. So das Gefäß zu füllen, also ein erfülltes, ein Leben zu führen, das Fülle hat. So, das ist ein Leben, das nicht flach ist, so hat er das beschrieben. Das Leben wird flacher und nicht intensiver, wenn wir die Lebensspanne erweitern, das hat er gesagt. Und dieses Bestreben eines ewigen Lebens hält Giovanni Maio nicht für erstrebenswert.
Und das war ein Punkt, bei dem ich mir nicht sicher bin, ob ich das auch so sehe. Vieles würde ich zustimmen, was ihr auch gesagt habt, aber diesen Punkt der Unsterblichkeit, wir müssen jetzt nicht über die Unsterblichkeit selbst sprechen, sondern über die 200 Jahre. Also wir leben jetzt statt 80 Jahre, 200 Jahre. Da habe ich es mir auch aufgeschrieben. Giovanni Maio sagt, Verlängerung führt eher dazu, dass es flacher wird, nicht intensiver. Er problematisiert die Möglichkeit der Ausdehnung der Lebenszeit. Ich würde das aber nicht so negativ sehen. Also ich fände es schon gut, 200 Jahre zu leben. Besser als 80 Jahre. Das heißt ja nicht, dass ich diese 200 Jahre nutze, in sinnstiftend nutze. Aber ich habe die Möglichkeit dazu, das zu tun. Also wenn man es jetzt mal nur in die andere Richtung denkt, in 80 Jahren hat man wahrscheinlich mehr Möglichkeiten, etwas Sinnstiftendes zu machen, als in 5 Jahren.
Ja, oder umgekehrt. Also zum Beispiel dieser Brian Johnson. Das ist dieser Tech-Millionär, von dem ich auch gesprochen habe. Oder ist der Milliardär? Entschuldigung, falls sie ein Milliardär sind. Auf jeden Fall, der gibt sehr viel Geld aus dafür, dass er lange lebt. Und am besten, also sein Ziel ist es, dass man herausfinden kann, wie wir unsterblich werden oder wie er unsterblich wird, wahrscheinlich als allererstes. Und dafür macht er alles Mögliche. Und das nimmt ja auch Zeit. Also die Zeit, die er investiert, sagen wir nur für sich, ne, wenn es ganz egoistisch gedacht wäre, was wahrscheinlich nicht so ist, weil er hat auch eine große Gruppierung um sich herum, Leute, die alle irgendwie mit ihm dieses Longevity, den Traum leben, dann nutzt er ja seine Zeit, die er auch nutzen könnte für andere Dinge und investiert alles Mögliche darin. Also der Fokus ist dieses lange Leben. Da kann man sagen, das ist sinnstiftend für ihn, aber es ist auch auf der anderen Seite zeitstehlend. Also er kann ja, wenn er jetzt 200 Jahre alt wird und er hätte sich nicht damit befasst, hätte er in den vielleicht 90 Jahren, die er wird, ein anderes Leben führen können. Er wird wahrscheinlich nicht 200 Jahre.
Aber bist du auch dagegen, dass es medizinische Forschung gibt, um zum Beispiel schlimme Krankheiten zu bekämpfen?
Absolut nicht. Und wir sind ja auch schon älter geworden. Also
ja, aber das war doch gerade dein Argument eigentlich, oder? Habe ich das falsch
verstanden? Genau, aber das Argument war, dass er sich intensivst damit auseinandersetzt, dass wahrscheinlich nicht mehr viel anderes bleibt. Weil sein ganzes Leben besteht daraus, bestimmte Trainings zu machen, bestimmte Medikamente zu nehmen, sich auseinanderzusetzen mit der Forschung, in irgendwelche Sauerstoffkammern zu gehen, sich das Blut seines Sohnes spritzen zu lassen. Ich habe keine Ahnung, wie das genau funktioniert alles. Aber das ist sozusagen sein Fokus. Also er nutzt seine Zeit ganz intensiv dafür. Das bedeutet nicht, dass es Forschung nicht geben soll, um Krankheiten zu vermeiden. Es bedeutet aber für mich, dass ich denke, dass wir zu viel Zeit darin investieren, die Jugend zu bewahren. Also weil bei Longevity, da geht es nicht nur darum, dass man unendlich alt wird, sondern es geht eigentlich auch darum, dass man dabei nicht nur gesund, sondern auch jung bleibt. Also,
ne? Okay, lassen wir vielleicht das Jung mal weg. Ja, ja. Das würde ich dir zustimmen. Das ist ein Grundphänomen auch in der Gesellschaft. Also sagen, an der Jugend ist alles ausgerichtet. Aber für mich ist es aber ein großer Unterschied, ob wir jetzt darüber sprechen, 200 Jahre zu leben oder wirklich unsterblich zu leben. Weil wenn wir über die tatsächliche Unsterblichkeit, also man stirbt niemals, sprechen, dann würde ich wiederum Maio komplett zustimmen. Also die Suche nach dem Sinn verliert ihren eigenen Sinn, wenn die Zeit unendlich ist. Also dann
ja,
hast du,
und wo sollen wir denn auch
da
alle
hast du
hin?
Wirklich kein Gefäß mehr, dann verläuft wirklich alles. Dann wird es nicht nur flacher, sondern es ist wie eine Flasche, die zertrümmert ist und das Wasser fließt überall hin und versickert. Also das würde ich schon sagen, das ist ein Unterschied. Aber ich bin ein großer Fan davon, 200 Jahre zu werden. Das finde ich gut.
Ich wäre auch dabei. Und dann könnten wir noch ganz viel arbeiten, Sebastian. Wer auch viel gearbeitet und gedacht hat, das ist unser Philosoph. Und wir hören jetzt mal rein ins Philosophon und hören Montaigne.
Das Philosophon.
Sie haben eine neue Botschaft.
Michel de Montaigne, französischer Philosoph. Sich in Gedanken auf den Tod einrichten, heißt sich auf die Freiheit einrichten. Wer zu sterben gelernt hat, den drückt kein Dienst mehr. Nichts ist mehr schlimm im Leben für denjenigen, dem die Erkenntnis aufgegangen ist, dass es kein Unglück ist, nicht mehr zu leben. Sterben können befreit uns von aller Knechtschaft, von allem Zwang.
Sterben üben. Weißt du, dass ich das ganz oft mache? Es gibt eine Haltung im Yoga, die heißt Shavasana. Das ist die Haltung, es gibt T-Shirts, da steht drauf, I just came here for Shavasana. Ich bin nur zum Yoga-Unterricht gekommen für Shavasana. Da legt man sich am Ende der Haltungen, der Übungen, der körperlichen Übungen auf den Rücken und liegt da, und es nennt sich auch Totenstellung, und übt eigentlich wirklich körperlich das Sterben. Und ich glaube, das ist eine gute Idee, sich auch in so einem täglichen Ritual dem Sterben bewusst zu machen. Ich glaube aber übrigens nicht, dass, wenn man das macht und wenn man das übt, dass man tatsächlich gefeit davor ist, und ich glaube auch Epikur was nicht, dass, wenn der Tod dann da ist, dass man wirklich furchtlos ist. Weil das wissen wir nicht.
Wenn der Tod kommt, meinst du, wenn, also wenn wir ihm ins Gesicht blicken?
Wenn wir selber an der Reihe sind zu gehen, ich glaube, dass niemand sagen kann, wie sich das dann tatsächlich anfühlt. Selbst wenn wir theoretisch alles durchdacht haben, wenn wir meditiert und geübt haben und Shavasana geübt haben und wenn wir geschrieben oder haben aufschreiben lassen, was wir über den Tod denken, dann, glaube ich, entscheidet sich das, was wirklich da ist, erst wenn der Tod da ist, wenn wir damit umgehen müssen.
Also wenn man ganz kleinkariert wäre, müsste man sagen, dass dieser berühmte Montaigne-Satz, philosophieren heißt sterben lernen, dass der in sich etwas unsinnig ist, weil das werden wir alle tun und wir werden es nur einmal machen. Also wir werden es wahrscheinlich nicht richtig lernen können im Vorhinein. Aber was er ja eigentlich damit meint, und das wäre ja wirklich nur eine kleinkarierte Kritik, was er wirklich damit meint, ist, einen Umgang mit dem Tod zu finden im Hier und Jetzt. Also er lehrt uns ja im Grunde, oder er treibt uns dazu an, nicht nur eine Lebensweise zu finden, sondern auch eine Sterbeweise.
Ja,
und eine Sterbeweise auch zur Lebensweise zu machen.
Und irgendwie denke ich auch gerade, dass Philosophieren heißt sterben lernen. Es hat ja auch so ein bisschen was davon, dass wir auch immer wieder auch Gedanken sterben lassen müssen. Also so Wahrheiten sterben lassen. Also im Grunde stirbt ja immer zu etwas von uns und es wird auch immer zu was wiedergeboren. Also es ist wirklich wie so ein wiederkehrender Kreislauf, der, also ich übe gerade so eine Meditation jeden Tag, die gehört dann Kriya. Und da übt man wirklich und chantet die Geburt, das Leben, der Tod, die Wiedergeburt. Und mit jedem Moment lernen wir etwas dazu und lassen auch was los. Also wir werden geboren und sterben. Und da kommt mir gerade so ein krasser Gedanke. Ist es nicht so, dass der Zustand vorm Leben, also vor der Geburt, dem Zustand nach dem Leben ganz ähnlich sein muss?
Da hast du exakt den Gedanken von Lukrez, auch so ein antiker Philosoph, auch er Materialist, auch er Monist. Der sagte, es gibt das oder er hatte das Symmetrieargument. Und sein Punkt war, die Zeit vor der Geburt ist symmetrisch zur Zeit nach dem Tod. Die Zeit vor unserer Geburt, würde nie jemand sagen, dass das eine schlechte Zeit war, weil wir waren ja da gar nicht da.
Die fürchten wir auch nicht.
Die fürchten wir auch nicht, aber die Zeit danach fürchten wir, obwohl es eigentlich strukturell die gleiche Zeit ist. Wir sind vorher nicht da, wir sind nachher nicht da. Also es gibt da keinen Grund, sich zu fürchten. Und übrigens, ein ähnliches Argument hat er auch noch, nämlich das Unendlichkeitsargument. Er meinte, wir existieren ja unendlich lange nicht. Also wir existieren jetzt und danach ist ja Unendlichkeit. Und wir werden unendlich lange nicht existieren. Ach, das ist total egal, ob wir jetzt sterben oder in 50 Jahren. Wir werden unendlich lange tot sein. Das waren so seine zwei zentralen Punkte, mit denen er auch dazu anleiten wollte, sich nicht vor dem Tod zu fürchten. Er ist übrigens eher auf dieser Epikur-Schiene. Ich glaube, dass du eigentlich...
Vielleicht bin ich da auch, ne? Und ich weiß nicht, aber weißt du, was ich auch gerade für eine Theorie habe? Dass so ein bisschen von dem Lukrez, heißt er so?
So heißt er.
In mir auch steckt. Weißt du, seine Seele. Guck mal, das ist der Beweis für die Unsterblichkeit.
Ja, seine
Weil
Gedanken.
Irgendwoher muss der Gedanke ja kommen. Das ist vielleicht auch ein, und das ist glaube ich, auch etwas, was wir in dem Gespräch mit Giovanni Mayo erkennen und auch auf Instagram, die Leute, die da schreiben, dass wir uns schon, dass wir ähnliche Befürchtungen, ähnliche Gedanken haben und dass wir schon verbunden sind miteinander. Also, dass etwas von uns eventuell immer bleibt. Und Montaigne, der sagt ja aber noch mehr. Der sagt ja, das Sterben können, also die Furcht zu verlieren vor dem Tod und vor dieser Unendlichkeit, das befreit uns von aller Knechtschaft, also und von allem Zwang. Das Sterben können ist sozusagen ein Stück Freiheit.
Ja, das ist ja im Grunde, es ist da nicht mehr weit weg zu diesem Argument, auf der Erde ist es vielleicht ein bisschen ungleich alles, es gibt Arm und Reich, aber wir müssen alle wenigstens sterben. Das ist sozusagen das Egalitärste, was die menschliche Existenz zu bieten hat. Und trotzdem würde ich sagen, dass wir auch bei dieser ganzen Auseinandersetzung um den Tod und auch bei Montaigne, wir dürfen das Gesellschaftliche nicht vergessen, weil wir denken jetzt doch sehr viel von dem Tod des Einzelnen ausgehend. Aber wir müssen uns, glaube ich, viel mehr die Frage auch stellen, nicht nur, wie wir uns individuell Sinn in unser Leben bringen können, sondern wie wir das Leben auch so gestalten, dass es ein gutes Leben ist. Also es geht nicht nur um die individuelle Sinnstiftung. Wir müssen nicht nur Stoa und alles Mögliche machen, sondern wir müssen über die gesellschaftlichen Verhältnisse nachdenken, die dazu führen, dass wir uns lange ein Jenseits gewünscht haben. Das ist jetzt mit Säkularisierung weitgehend abgeräumt. Aber die Frage danach, wie wir das hier und jetzt gut gestalten, die ist immer noch unbeantwortet.
Genau, aber da sagt ja Giovanni Maio, dass wir es anders gestalten, wenn wir uns des Todes bewusst sind. Und das würde ich auch sagen, obwohl ich mir jetzt gar nicht mehr sicher bin, weil du mich ja direkt darauf aufmerksam gemacht hast, dass da alles sein darf. Aber wir haben jetzt sehr viel über unseren eigenen Tod nachgedacht. Und es gibt ja auch die Trauer um den Tod von geliebten Menschen und die Angst auch, dass diese gehen. Und mir hat auf Instagram zum Beispiel eine Frau geschrieben, dass sie gar keine Angst hat vor ihrem eigenen Tod, wenn da nicht ihre Kinder wären. Also da gibt es eben auch noch das Umgekehrte, nicht sterben zu können, weil jemand bleibt, für den oder die man Sorge trägt. Das ist die eine Seite und die große Angst vor dem Tod, die dann absolut nachvollziehbar ist, wenn man jemanden hinterlässt, aber eben auch die Trauer um den Verlust von Menschen. Und das ist auch sehr intim. Ich habe ja auch zu Giovanni Maio gesagt, ich finde es ein super intimes Gespräch, über den Tod zu sprechen. Und viele weichen dem vielleicht auch deshalb aus. Aber ich habe meinen Vater bereits verloren und habe immer gedacht, weil ich bin nicht mit meinem Vater aufgewachsen, habe immer gedacht, vielleicht bin ich gar nicht traurig, wenn der geht, weil ich habe ja gar nicht so viel Kontakt zu ihm. Und das war ein tiefer Riss für mich und eine tiefe Trauer. Und ich glaube, dass wenn man dann noch eng mit Menschen ist, dann ist diese Trauer fast nicht auszuhalten. Und wir hören jetzt jemanden, der täglich mit Menschen umgeht, die jemanden verloren haben.
Die andere Seite.
Ich bin Erik Wrede und ich bin neben dem, dass ich Bestatter und Trauerbegleiter bin, darf ich beim RBB in Berlin regelmäßig einen Podcast machen, wo ich mit Gästen spreche über das Thema Tod und Trauer. Und wenn mir dann noch langweilig ist, schreibe ich gerne auch nochmal Bücher für große und kleine Leute, um Aufklärarbeit rund um das Thema Sterben zu machen. Ich bin fest davon überzeugt, niemand möchte sich so richtig gerne mit dem eigenen Tod, der eigenen Sterblichkeit auseinandersetzen. Und ich meine, die Soziologie hat das, glaube ich, auch relativ gut untersucht und auch die Psychologie. Das eigene Sterben zu verdrängen und verdrängen zu können, ist schon eine wichtige Kompetenz, die wir als Menschen haben. Aber, und das sehe ich, Menschen, die anfangen, darüber zu sprechen, merken, oh, das macht mir ja gar keine Angst, sondern für mich werden Sachen klarer und fast alle Fragen, die mit diesem Themenfeld zu tun haben, Lebensende, Trauer, Tod, das sind natürlich nur einzelne Begriffe, am Ende führen die zumindest in meiner Beschäftigung immer wieder auf eins, nämlich, sag mal, wie wollen wir eigentlich leben? Ja, also mir geht es weniger um den Tod, sondern eher aus dem herausschauen, was bedeutet mir was, wo sind die wichtigen Sachen? Und das macht, oder das kann doch auch keine Angst machen, zu sehen, wo sind die Sachen, die für mich total wertig sind? Und das kann man sehr gut beobachten. Trauernde Menschen, die sagen nämlich danach, dass sie ein persönliches Wachstum erlebt haben, dass sie empathischer geworden sind. Also eigentlich ist auf dieses Themenfeld zu kommen und zu gehen, weil wir kommen eh nicht drumrum, etwas, das uns menschlich im besten Falle weiterbringt. Ich kann sagen, dass ich selber den Gedanken an die eigene Sterblichkeit wahrscheinlich am meisten mitverdränge und im Zweifel ein Riesenhypochonder geworden bin, weil natürlich alle Geschichten, die ich zu hören bekomme, enden ja doof, wenn jemand bei uns kommt und sagt, da waren am Anfang ein paar leichte Kopfschmerzen und am Ende war es ein Hirntumor. Ich halte den Gedanken selber überhaupt nicht gut aus, aber weil ich es eben umdrehe und sage, aus dieser Negation heraus, dass ich das nicht aushalte und auch nicht gerne aushalten möchte, gehe ich eher auf das, was möchte ich in meinem Leben haben. Und ich glaube, das ist die Kraft, die das haben kann und vor allen Dingen, wir haben ja mittlerweile eine sehr säkularisierte Generation. Der Glaube daran, dass irgendwas danach kommt, ist mittlerweile nur noch sehr, sehr beschränkt da. Und das auszuhalten, bedarf auch einer gewissen Kraft. Ich glaube nicht, dass man sich so richtig auf einen Verlust vorbereiten kann. Ich habe es bei mir selber gemerkt. Ich komme nun so ein bisschen vom Fach, aber ich war auf keinen der Verluste, die ich die letzten 10 Jahre erlebt habe, irgendwie zumindest emotional besser vorbereitet. Ich kann lernen, dass es vor allen Dingen im Weitermachen die größte Antwort gibt und dass zu trauern am Ende nicht das Problem, sondern die Lösung ist.
Ich fand es total bemerkenswert, dass er gesagt hat, dass für ihn, der sich täglich mit Trauer befasst und auch täglich mit dem Tod befasst, der Tod auch trotzdem noch einen Schrecken hat, dass er so ein bisschen hypochondrisch wird, weil er all die Möglichkeiten sieht, durch die man sterben kann. Ne? Das ist irgendwie interessant und sehr, sehr ehrlich, dass er das.
Hat er sogar gesagt, dass er verdrängt, richtig den Tod auch verdrängt, obwohl er jeden Tag mit ihm zu tun hat.
Genau, und er sagt, dass Verdrängung auch eine wichtige Kompetenz ist. Also würde da tatsächlich mit Epikur gehen.
Aber gleichzeitig, also er hat genau die beiden Aspekte drin, genau die Leitplanken kommen ja bei ihm wieder raus. Also Verdrängung als Kompetenz, aber gleichzeitig sagt er ja auch, wir müssen lernen oder wir müssen uns damit auseinandersetzen, wie wir eigentlich leben wollen. Also er hat ja schon so auch eine Perspektive darauf, dass es um eine Sinnsuche geht und auch sich mit dem Sinnhaftigen der Existenz auseinanderzusetzen. Und das finde ich ja schon etwas, was man ja auch mit Platon dann denken kann. Also wenn man jetzt eben Platon von dem Dualismus befreit, also das ist, bei Platon geht es ja vor allem darum, dass die Seele sich darauf vorbereitet, dass der Körper irgendwann nicht mehr ist. Aber wenn man mal das davon befreit und zum Beispiel mehr bei Montaigne und so weiter ist, da geht es ja dann schon auch darum, das Leben zu leben und das sich mit dem Leben auseinanderzusetzen und das Leben mit Sinn zu füllen. Das war ja auch doch der zentrale Punkt auch von Giovanni Maio.
Ja, und das Leben bedeutet eben auch Trauer und das Leben bedeutet auch Verlust. Und das lässt sich so leicht sagen, wenn man nicht gerade betroffen ist in dem Moment. Und ich habe jetzt irgendwie auch, wenn ich so Freundinnen getroffen habe oder so und gesagt habe, wir reden demnächst über den Tod, haben immer alle gesagt, oh, schreckliches Thema. Hm. Oh no, der Tod. Und ich rede nicht so oft über den Tod. Aber ich glaube, dass das total wichtig ist, sich dem tatsächlich bewusst zu sein und dass man das auch, und da er hat ja auch gesagt, er schreibt Bücher für Kinder, dass man dieses Thema auch nicht vorenthalten darf. Also, dass es tatsächlich auch zur Erziehung dazu gehört oder zu einer guten Elternschaft, dass man seine Kinder darauf vorbereitet, dass dieses Thema eine Rolle spielt, sodass sie nicht wie du und ich als Kind sich schämen für dieses Gefühl, da allein zu sein mit dieser Angst, denn das sind wir ja nicht. Was ich wichtig finde, ist wirklich zu sagen, dass wir tatsächlich mit all diesen Gefühlen umgehen dürfen, also dass wir das sagen dürfen. Also ich hätte mir jetzt gerne als kleine Denise gesagt, du darfst Angst haben, du darfst dich vor dem Tod fürchten, du darfst darüber sprechen, weil ich jetzt gemerkt habe, wirklich während dieser Vorbereitung, dass mir das total hilft, darüber nachzudenken und darüber zu sprechen, dass es mir eher den Schrecken nimmt. Und es geht dann ja auch nicht darum, wie es ist, wie ich vorhin gesagt habe, wenn man stirbt und kurz davor ist, gehen zu müssen, wie es sich dann anfühlt, sondern es geht ja auch darum, wie wir leben. Und ich merke, dass das Bewusstsein darüber mir eher ein besseres Gefühl gibt, als dass es mich verunsichert. Das kann natürlich für jede Person anders sein. Hast du ein Fazit?
Ich bin am Schluss auch eher bei dem Punkt zu sagen, es ist wichtig, sich auch zu Lebzeiten mit dem eigenen Tod auseinanderzusetzen. Weniger mit dem Sterben, sondern mit dem Tod, mit der eigenen Nicht-Existenz. Um dann eben dieses Leben, das wir haben, in dem wir gerade uns befinden, und es ist sehr wahrscheinlich, ich bin geprägt vom Monismus, ich gehe davon aus, dass es keine Trennung zwischen Körper und Seele gibt, aber es ist wahrscheinlich nur dieses eine Leben. Ich würde aber immer stark da appellieren, nicht nur bei sich selbst hängen zu bleiben, sondern immer auch auf diese gesellschaftliche Gemeinsinnebene zu kommen. Hm. Also die Endlichkeit ist nicht nur eine Chance, um das Leben besser zu füllen, sondern es ist auch eine Chance, um die Rahmenbedingungen zu verbessern, dass wir alle ein besseres Leben haben. Und das ist, finde ich, auch eine wesentliche Aufgabe der Philosophie, eben nicht nur Hilfe für das eigene Leben bereitzustellen, sondern Hilfe für die gemeinsame Selbsthilfe, um andere Rahmenbedingungen zu schaffen, zu bewerkstelligen.
Absolut. Und weißt du, was ich auch finde? Man darf über den Tod sprechen und darf auch Freude dabei empfinden. Das hört sich paradox an, aber das ist auch ein Teil des Lebens. Also vor allem, wenn man drüber spricht, spürt man, dass das lebendig macht, weil das einfach so ein tiefer Punkt, so eine tiefe Ebene berührt. Und ich würde euch empfehlen, sprecht über den Tod, sprecht auch über eure Ängste, über eure Trauer und traut euch, wenn Menschen trauern, auf sie zuzugehen. Ein schweres Thema und ein wichtiges Thema. Und ich bin sehr froh, dass wir darüber gesprochen haben, über den Tod. Danke, Sebastian.
Danke, Denise. Also mir hat das auch, also auch wenn es so ein schweres Thema ist, aber auch sehr Spaß gemacht, mit dir darüber zu sprechen und auch eurem Gespräch zu lauschen. War wirklich sehr, sehr gut.
Wir wünschen euch auch eine gute Zeit und alles Liebe und bis bald bei Tee mit Warum.
Und genießt das Leben.
Ja.
Tschüss.
Tschüss.
Das war Tee mit Warum. Der Philosophie-Podcast von NDR Kultur. Alle Folgen in der ARD Audiothek.
Bei Quatsch und Weisheit reden Kinder von 7 bis 14 Jahren über alles, was ihnen wichtig ist. Freundschaft, Freiheit, Liebe, Tod, Natur, Zukunft, Magie oder Gerechtigkeit. Zusammen mit den beiden Hosts, Anne Buchholz und Ursel Böhm, diskutiert und quatscht die Kinderrunde und unternimmt Gedankenexperimente. Sie schaut in die Vergangenheit und malt sich die Zukunft aus, tauscht Erfahrungen, vergleicht ihre Sicht mit der von Erwachsenen und gibt Tipps. Quatsch und Weisheit ist ein Philosophie-Podcast von Kindern für alle. Und er macht Kinder in unserer Gesellschaft hörbar. Ihre Meinung, ihre Gedanken, ihre Träume, Ängste und Visionen.